Bewusst leben, bewusst lesen. Dein wegweisender Podcast durch den Berufs- und Karriere-Dschungel. Eine Co-Produktion von Ivan Topic und dem Goldeck Verlag.
Willkommen bei einer weiteren Aufnahme für den Bewusst leben, bewusst lesen Podcast. Und heute zu Gast bei mir habe ich Birgit Wettjen. Birgit, zuallererst vielen, vielen Dank, dass du heute dabei bist.
Gerne.
Und ich stelle dich kurz vor. Du bist die Chefredakteurin des Finanzmagazins Courage. Du bist Finanzexpertin grundsätzlich. Du bist Coach. Du bist eine Frau, die unglaublich viel Ahnung hat, wovon sie spricht. Birgit, du hast ein Buch geschrieben. Es heißt Just Money. Das hast du vielleicht nicht mitbekommen. Ich hatte das Glück, bei der Entwicklung deines Buches teilweise am Anfang dabei zu sein. Da war das Manuskript, glaube ich, noch nicht fertig. Da ging es um die Titelgestaltung, es ging um um das Cover, wie das aussehen soll. Ich bin nebenbei gesessen, weil ich ein Gespräch hätte eigentlich mit dem Elmar, und sie waren so auf dem Buch fokussiert. Das hat, glaube ich, eine Stunde gedauert, bis sie dann am Ende trotzdem nicht davon das absolute Ergebnis gekommen sind. Das habe ich super gefunden, weil ich mitbekommen habe, wie so ein Buch überhaupt aufgebaut wird. Und das Thema und auch der Titel Just Money haben mich dann natürlich sofort angesprochen. Im ersten Teil denkt man sich, es geht nur rein um das Thema Geld, aber wenn man sich genau damit beschäftigt, geht es auch um das Thema der Frauen im Umgang mit Geld, aber grundsätzlich auch sehr, sehr stark um das Thema der Frauen. Und weil wir diese Woche ja auch den Weltfrauentag hatten und ich diesen Tag als etwas grundsätzlich Besonderes finde, würde ich heute gerne mit dir auf das Thema der Frauen eingehen. Und ich starte mit einer Situation, die ich heute hatte. Und ich möchte dich da auch gerne um deine Meinung fragen. Ich bin heute in einer Unterrichtsstunde gesessen und ich weiß nicht, da sind zwei Burschen vor mir gesessen. Ich habe keine Ahnung, worum es genau ging. Auf einmal sagt einer, jetzt war ja der Weltfrauentag, und stellt so die Frage, warum ist der überhaupt da? Und der zweite antwortet, es sollte gar keinen Weltfrauentag geben. Mit und beantwortet und geht dann auch weiter in dem ganzen Detail und sagt, es gibt doch keinen Weltmännertag. Es muss keinen Weltfrauentag geben. Und sagt dann auch im Nachhinein, es sollte jeder Tag genauso ein Tag für Frauen sein und nicht nur ein einziger Tag. Ich bin da vorne gesessen und habe mir echt gedacht, es ist so unglaublich schön zu sehen, dass mittlerweile auch Burschen genauso ausgebildet, ist jetzt viel zu stark, von zu Hause das so mitgegeben wird, dass sie eben sich um dieses Thema auch kümmern, Frauen wahrnehmen, ihre Mütter wahrnehmen, ihre Schwestern wahrnehmen, die einfach da sind und genau die gleichen Rechte haben wie sie selber. Und ich habe das unglaublich schön gefunden. Jetzt würde ich mich ja darüber auch über deine Meinung freuen, was du dazu diesem Thema sagst.
Ja, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Ne? Also wäre schön, wenn wir den Frauentag nicht bräuchten und wenn wir jeden Tag Mann- und Frau-Tag hätten. Aber aktuell ist es wahrscheinlich noch so, dass wir ab und zu mal darauf aufmerksam machen müssen, dass es viele Bereiche gibt, wo wir eben noch nicht ganz die gleichen Rechte haben.
Wenn du das ansprichst mit den gleichen Rechten, eine zweite Situation, ich weiß gar nicht, warum das genau heute geschehen ist, aber ich muss es ansprechen, ich bin im Gang gestanden und eine Schülerin war zu früh da und hat sich vor ihrer Klasse auf den Boden gesetzt. Und ich kenne sie seit der ersten Klasse, sie ist mittlerweile 16 Jahre alt. Ich bin zu ihr gegangen, bin zu ihr auf ihre Ebene runtergegangen und frage sie, wie es ihr geht. Sie sagt, ja, ganz gut. Dann frage ich sie auch schulisch. Sie sagt, ja, ganz gut, ich habe ein paar Vierer, sonst eigentlich relativ gute Noten. Und ich kenne sie aus dem Unterricht und habe ihr gesagt so, warum verkaufst du dich unter Wert? Du weißt genau, was du kannst. Ich kenne dich seit der ersten Klasse, ich weiß, was du kannst. Warum bist du vor den anderen oft in einer Situation, wo du weniger von dir zeigst, als du eigentlich kannst? Du kannst so viel mehr. Ich weiß, dass du die Dinge verstehst. Ich habe dich bei Experimenten beobachtet. Ich habe dich in Mathematik damals beobachtet. Und ich weiß, wie viel du kannst. Warum gehst du nicht her und zeigst auch den anderen? Und das hat mich dann wieder extrem getroffen, weil sie gesagt hat, weil die immer über mich lachen, weil die immer dann blöde Kommentare schieben, weil die immer mir dann sagen, oder dass ich einfach nur immer was sagen möchte und dass ich mich einschleimen möchte. Und deshalb will ich es nicht tun. Und mich hat das extrem getroffen, weil ich mir denke, das muss nicht so sein. Sie darf zeigen, was sie kann. Sie soll zeigen, was sie kann. Und sie soll wirklich rausgehen aus sich selber. Vor allem, wenn ich das beziehe, das Ganze auf die Wirtschaft und auch zeigen, okay, ich habe genau die gleichen Fähigkeiten wie alle anderen. Und du sprichst in deinem Buch ja auch ein Thema ein, das mit der Frauenquote, das dir ja vorhanden ist und das wie das gehandhabt wird teilweise. Wie ist das tatsächlich jetzt so in der Wirtschaftswelt derzeit und wie ist der Unterschied zwischen dem Einkommen von Männern und Frauen?
Naja, da wurde ja jetzt diese Woche viel drüber gesprochen, dass es immer noch beträchtliche Unterschiede gibt. Also in Deutschland der unbereinigte Gender Pay Gap 18%. Und selbst für gleiche Positionen verdienen Männer ja in der Regel 6% mehr, knapp 6%. Aber bei Führungskräften, und da kommt wieder der Selbstwert wahrscheinlich ins Spiel, da ist der Gap noch sehr viel größer. Da geht er zum Teil bis 38% hoch. Und das ist ja das, was wir selbst verhandeln. Und da fallen mir wieder so Beispiele ein, Studien von den Professoren Rinzi, wenn Absolventinnen von der Universität anfangen zu arbeiten, verlangen sie im Schnitt 10.000 Euro weniger als die männlichen Absolventen. Und diese 10.000 Euro, das kannst du eigentlich gar nicht mehr wieder richtig aufholen. Und da geht es ja darum, also wie viel, glaube ich, ist meine Arbeit wert? Wie viel bin ich wert? Wie will ich vernünftig verhandeln und das einschätzen und zu guten Ergebnissen kommen, wenn ich so zögerlich starte und so das Gefühl habe, dass das so wenig ist, dann hole ich das ganz schlecht wieder auf.
Es gibt auch den Vergleich oft, der ganz stark genannt wird in dem Bereich, und ich war gestern bei einem Vortrag im Club der logischen Denker und dort ging es darum, das wurde aufgezeigt, die Demografie und die Erwerbstätigen und die Pensionisten, und dann war auch ein ganz wichtiges Thema in dem Bereich, der ganz große Unterschied im Vergleich zum Beispiel Deutschland, Österreich, wie viele erwerbstätige Frauen es dort in einem gewissen Alter, sage ich mal 20 bis 65, gibt und wie das Ganze zusammenhängt mit dem, dass die Geburtenrate sehr, sehr stark sinkt. Dann das zweite Bild, das sie gezeigt haben, war Schweden. Und in Schweden zum Beispiel ist es so, dass die Zahl der erwerbstätigen Frauen um einiges höher ist. Also wirklich kaum ein Unterschied, fast kaum ein Unterschied noch zu den Männern. Und jetzt war da die Erklärung, dass Frauen grundsätzlich in diesem Bereich, gerade in Schweden zum Beispiel als Paradebeispiel, Frankreich gehört auch dazu, die viel mehr Unterstützung bekommen, also nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern wirklich auch Unterstützung bekommen im Bereich, dass die Kinder bessere Betreuung bekommen, dass dort mehr Plätze gibt, dass es Betriebskindergärten gibt. Wie könnte man jetzt in dem Bereich zum Beispiel auch Frauen noch mehr unterstützen, wenn du jetzt das rein auf Deutschland beziehst? Ich weiß, Österreich ist ein bisschen anders, aber wenn du es jetzt auf Deutschland beziehst.
Na, eigentlich hast du es doch schon gesagt. Also die Unternehmen müssen darauf eingestellt sein. Es wird oft gefordert, dass es eine Art Familienarbeitszeit gibt, dass eben auch der Mann kürzer arbeiten kann, ohne dass er auf Karriere verzichtet und dass die Frau dann eben auch mehr arbeiten und nicht nur so ein bisschen dazu arbeiten kann. Und dass die Unternehmen darauf eingestellt sind, dass es eine gute Betreuung gibt für die Kinder, dass einem nicht das Herz bricht, wenn man das Kind irgendwo weit entfernt vom Job abgeben muss, sondern es gibt ja auch Unternehmen, die dann Betriebskindergärten einrichten. Ich habe also zum Beispiel eine Freundin, die hat ein Kind bekommen und daraufhin, also sie war in leitender Position, hat das Unternehmen über einen Betriebskindergarten nicht nur nachgedacht, sondern ihn auch eingerichtet. Das heißt, das Kind ist immer relativ dicht dabei und also solche Dinge, die sind natürlich da sehr förderlich. Aber ich glaube, insgesamt, also das würden auch alle Frauen da das machen wollen. Ich glaube, das Problem ist ganz oft, dass junge Frauen gut ausgebildet sind, dass sie eigentlich sich auch ganz sicher fühlen und gar nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwie von Armut bedroht sind, weil ja, sie haben ja eine tolle Ausbildung. Und in der Familienzeit dann mit 30 ungefähr, da gehen die Einkommensscheren auseinander. Also zur Zeit der Familiengründung. Gender Pay Gap, der ja im Schnitt bei 18% liegt, der liegt bei unter 30-Jährigen nahe 7%. Aber je älter die Frauen werden, desto größer wird er. Und da sind viele Frauen, auch sehr gut ausgebildete, leider oft sehr blauäugig. dass sie einfach sagen, auch ich bleibe dann ohne finanziellen Ausgleich auch, verzichte auf Karriere und verzichte auf Einkommen und kümmere mich um das Kind. Das ist schön, also ich habe auch einen Sohn, ich weiß, wie schwer das ist, sich zu trennen, aber letztendlich muss man eben dann aufpassen, dass man nicht nur diejenige ist, die quasi das Risiko der Familiengründung trägt, ne? Weil in der Zeit macht meistens der Mann Karriere, so mit Anfang 30, da wird befördert und da werden die Einkommenspfade gelegt. Und wenn die Frauen dann lange pausieren und ein bisschen dazu arbeiten, dann ist es hinterher schwer, nochmal den gleichen Karriereweg zu gehen. Muss ja auch nicht jede. Aber was mich so ein bisschen irritiert hat, die Shell-Jugendstudie 2019, da waren tatsächlich mehr als 50%, ich glaube, es waren sogar 64% der Frauen, die davon ausgegangen sind, oder die erwarten, dass der Mann später der Vollverdiener ist, also der Hauptverdiener ist. Dieses klassische Erwerbsmodell, nämlich der Mann verdient das Geld und die Frau arbeitet ein bisschen dazu. Und das bei den jungen Leuten, das ist 12- bis 25-Jährige werden da befragt. Und da frage ich mich dann immer, ob die jungen Leute, also so sicher sie sich auch durch ihre Ausbildung fühlen, ob sie sich auch der Risiken bewusst sind, die dann entstehen mit Familiengründung und ohne zusätzliche Absicherung. Und wenn dann noch dazu kommt, dass man weniger verdient, weil man eben gar nicht verhandeln kann und weil man gar nicht weiß, was der Job wert ist, was ich dem Unternehmen eigentlich Gutes biete. Und wenn dann noch dazu kommt, dass ich mit meinem Geld nichts Vernünftiges anstelle, sondern das auf dem Konto schmoren lasse, dann sind die Perspektiven ziemlich mau, was die Finanzen angeht. Wenn die Ehe hält, ist alles kein Problem, aber jede zweite Ehe wird ja bekanntlich in Großstädten geschieden, vielleicht aktuell ein bisschen weniger, weil man es sich gar nicht leisten kann, sich zu trennen, weil man gar keine Wohnung mehr findet, die man bezahlen kann. Aber also in der Regel jede zweite Ehe wird ja geschieden. Und so mein Paradebeispiel, oder ich finde es immer sehr, sehr deutlich, an so einem Beispiel, wenn ich in Vorträgen frage, würdest du in einen Flieger steigen, der zu 50% sicher ist? Da sagen alle so, bist du Baller? Natürlich nicht. Ne, würdest du in einen Flieger steigen, der zu 99,9% sicher ist? Da sagen alle ja. Also da gehen alle Hände hoch. 99,9% Sicherheit beim Flieger, das hieße, das wäre Selbstmord, weil jeden Tag schon mehr als 1400 Starts und Landungen in Frankfurt sind. Und das heißt also, jeden Tag würde so eine Maschine vom Himmel fallen. Wir hätten keine Luftfahrt mehr. Aber wir haben das Gefühl, 99,9% ist unglaublich sicher. Und gleichzeitig 50% der Ehen werden geschieden. Und dieses Risiko nimmt man einfach sehends in Kauf. Man ist frisch verliebt, hat eine Familie gegründet, man denkt, dass das ewig so hält, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben genauso hoch wie beim 50-prozentigen Flugzeugabsturz, dass man eine finanzielle Bauchlandung macht, wenn man sich nicht entsprechend aufstellt, um seine Finanzen kümmert, mit dem Partner vielleicht einen Ehevertrag macht, eine gesonderte Absicherung und wenn man nicht sein Geld auch irgendwie so anlegt, dass es einem Gewinn bringt, statt Verluste. Also das ist ein Riesenrattenschwanz, gehört alles irgendwie zusammen.
Du hast jetzt so viele Punkte erwähnt. Also der Gender Pay Gap, der ist ja wirklich, du hast in deinem Buch ja sehr, sehr ausführlich auch beschrieben. Und ich möchte noch auf das Thema eingehen, mit wenn das Geld einfach nur auf der Bank liegt und einfach dort einfach sitzt, das nichts bedeutet. Und du hast da im Buch ja den Unterschied genannt, was Aktien zum Beispiel betrifft, wie viele Männer in Aktien einsteigen, wie viele Frauen im Aktienvergleich, in den Aktienmarkt einsteigen im Vergleich dazu. Und gleichzeitig sprichst du ja in deinem Buch auch über dieses Thema, welche Glaubenssätze die Menschen haben und wie sie sozusagen auf gewisse Dinge, also einfach warum sie versuchen, das Thema Geld so ein bisschen außer Acht zu lassen. Du hast vier Punkte einfach auch angesprochen. Es ist der Punkt schlecht informiert, zu kompliziert, zu jung und kein Geld.
Gibt bestimmt, also das sind ja nicht so Glaubenssätze, da gibt es ja noch einige mehr, die fangen ja schon viel früher an. Also sozusagen Geld ist immer Wurzel allen Übels und so weiter, dass Geld so assoziiert wird, das ist irgendwas, ist es auf jeden Fall nicht so wichtig und im Zweifel sogar schlecht. Also der Teufel scheißt immer auf den dicksten Haufen und Börse ist sowieso was ganz Schlimmes, weil es geht immer nur um die Aktionäre, es geht nie um das Wohl der Mitarbeiter und also man hat das ja auch in den Medien mal gut verfolgt. Da geht ein Unternehmen, schließt einen Standort, ganz viele Arbeitslose und der Börsenkurs geht nach oben, weil das Unternehmen natürlich jetzt höhere Margen hat. Das ist natürlich übel. So. Aber das ist eben auch ein Glaubenssatz, dass es immer so sein muss und dass es nicht auch andere Möglichkeiten gibt, das Geld sinnvoll zu investieren an der Börse. Du hast jetzt aber auch ganz viele Punkte genannt, also zu jung, ne? Also um diese vier Punkte, die du genannt hast, mal durchzugehen. Tatsächlich ist an der Börse Zeit Geld. Das heißt also, wenn du wenig Geld investierst, jeden Monat regelmäßig, dann hast du über lange Zeiträume einen so starken Zinseszinseffekt. Das können wir uns nicht vorstellen. Das ist so wie bei der Corona-Epidemie. Dieses Wachstum exponentiell, was wir nicht denken können. Wir können das nicht rechnen, nicht denken. Wir müssen uns das vor Augen führen. So ein Wirtschaftspsychologe oder ein Psychologe, der Daniel Kahnemann, Wirtschaftsnobelpreisträger, sagt auch immer, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir da ein Lineal benutzen müssen für solche Fragestellungen. Zins und Zinseszins, was macht den Unterschied, wenn ich 10 Jahre jeden Monat 100 Euro investiere oder 30 Jahre? Du hast da den 10 Jahre den dreifachen Einsatz und den über 20-fachen Gewinn. Ich habe jetzt die Zahlen genau nicht vor Augen, aber also die Dimension dieses Zins und Zinseszinses, das ist für uns nicht greifbar. Das heißt also, zu früh, zu jung gibt es auf gar keinen Fall. Je früher du anfängst und sei es mit kleinen Beträgen, desto besser ist es. Dann, was war das Nächste? Kein Geld haben, das sagen ganz viele. Ich habe ja eh nichts übrig. Also ich glaube, wenn man mal, also es gibt bestimmt einige, die kein Geld übrig haben und man soll sich auch nicht den letzten Cent absparen, wenn du in Ausbildung bist oder Studium und noch eventuell Ausbildungshilfe kriegst oder von deinen Eltern Geld, dann macht es vielleicht nicht Sinn. Aber sobald du eigenes Geld verdienst, dann kann man einfach mal die ganzen Einnahmen und Ausgaben mal aufschreiben. Ich bin ja dazu zu faul, muss ich gestehen. Also aber sich mal zu überlegen, wie viel Geld gibst du denn aus, so am Rande, was dir gar keinen Nutzen bringt? Also du gewöhnst dir an, jeden Tag einen Kaffee beim Kiosk gegenüber vom Büro zu kaufen für 1,80 Euro oder für 2 Euro. Rechne das auf einen Monat hoch. Das Geld könntest du gut anlegen. Das wird dir später ein kleines stattliches Finanzpolster bringen. Also so ganz einfache Sachen. Man kann Versicherungen checken, das ist schon ein bisschen komplizierter, aber es gibt eben auch sehr viele einfache Möglichkeiten, wo man vielleicht doch ein bisschen Geld erübrigen kann, was man einfach so nebenbei ausgibt, ohne dass es einen Nutzen bringt. Was waren die nächsten Punkte?
Schlecht informiert war noch ein weiterer Punkt.
Schlecht informiert, das ist tatsächlich, also viele sind tatsächlich sehr schlecht informiert, aber das ist überhaupt gar kein Stolperstein, weil man braucht kein Experte zu sein, um einfach einen Sparplan auf ein Produkt abzuschließen, was sehr hilfreich ist, also als Basisanlage. Und wenn man sich mal ausrechnet, wie viel du mit einem sehr guten Fonds oder mit einem breit gestreuten ETF im Laufe von 30 Jahren zusammenbekommst und was das gleiche Geld auf dem Konto so machen würde, dann ist der Unterschied so immens. Also ich kann nur jedem raten, setzt euch mal vor einen Zinseszinsrechner und probiert das mal aus mit unterschiedlichen Zeiträumen, unterschiedlichen Zinssätzen, dass ihr einfach mal ein Gefühl dafür bekommt und unterschiedlichen Sparraten vielleicht auch. Es gibt Sparplanrechner im Netz, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie groß der Unterschied ist, weil das könnt ihr euch so nicht vorstellen. Das ist das nächste Thema, zu riskant.
Das nächste Thema ist ja das Thema kompliziert. Gerade wenn du zum Beispiel Begriffe verwendest wie ETFs und Fonds und so weiter, da ist ja so, dass viele schon eigentlich den Überblick verlieren, was das eigentlich ist. Und gleichzeitig es ist ja nicht unbedingt kompliziert, vor allem in der Zeit, und da schreibst du ja ganz groß, hast du ja auch hineingeschrieben in dem Buch, wir haben ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, uns zu informieren. Wir haben ja eine Informationsflut, das ist ja nicht so wie früher, dass wir keine Ahnung davon haben.
Also ich glaube, also zum Beispiel das Thema ETF oder Fonds, das ist wirklich eine Stunde mal ein bisschen reinschnuppern. Man sollte schon immer wissen, in was man investiert. Aber das ist echt kein Hexenwerk. Was wahrscheinlich eher noch für viele ein Problem ist, die Vorstellung, dass das so super riskant ist. Und jetzt sehen wir ja auch gerade wieder Ukraine-Krieg. Jetzt mag man ja eigentlich kaum über Geldanlage sprechen. Aber trotz alledem, die Börsen sind total eingebrochen. Und es gibt ganz viele, die sind im letzten Jahr eingestiegen und sind jetzt ganz verzweifelt, weil erst ging es schön nach oben. Und dann haben sie so gedacht, oh, mein Fonds, ich habe es auch von Freundinnen gehört, so mein Fonds hat schon so und so viel Prozent. Und jetzt auf einmal die große Panik von den hart erarbeiteten Ersparnissen ist auf einmal ein Drittel weg. So, was ist Risiko? Und da, glaube ich, haben wir auch noch ein ganz großes Aufholpotenzial an Wissen, weil natürlich Aktien sind Risikopapiere. Das ist klar. Und die Kurse schwanken. Und ich zeige das immer gerne so an unterschiedlichen Charts, wie stark es reingehen kann. Wir erinnern uns noch Corona-Crash im März 2020, Finanzkrise, dann die Internetblase, die geplatzt ist. Also wir hatten echt viele Einschläge. Aber wenn ihr euch einen Chart über längere Zeit anguckt, dann geht der kontinuierlich nach oben. Das heißt, du musst es irgendwie aushalten und wissen, dass es auch runtergeht. Wenn ihr parallel denkt, euer Geld wäre sicher. Und also ich greife da gerne ein bisschen tiefer in die Kiste, um das zu erklären. Wir hatten ja die Finanzkrise. Total kompliziert. Wir hatten Angst, dass das internationale Finanzsystem zu kollabieren droht. Und die Bank Lehman Brothers ging pleite. Vielleicht habt ihr der ein oder andere oder die ein oder andere noch dieses Bild vor Augen. Times Square, die Männer und Frauen kamen mit ihren Kartons aus dem Bankgebäude. Die Bank war pleite. Und was passierte danach? Eine Woche später traten die damalige Kanzlerin der Bundesrepublik, nämlich Angela Merkel, und Per Steinbrück gemeinsam vor die Presse und haben gesagt, ihr Geld auf dem Konto ist sicher. So. Und an dem Tag gingen die Aktienmärkte tatsächlich nach unten und ihr Geld ist sicher, fühlt sich super gut an. Was heißt aber, ihr Geld ist sicher? Wenn du da 5.000 Euro oder 10.000 Euro hast und du hast 10.000 Euro 5 Jahre später immer noch auf dem Konto liegen, dann musst du bedenken, dass die Kaufkraft bei einer Inflation von 2% um 1.000 Euro gesunken ist. Das heißt also, ist sowas sicher. Und infolge der Finanzkrise, ein paar Jahre später, gab es mal eine Studie von der Comdirect Bank. Und da wurden Männer und Frauen explizit gefragt, würdest du aufgrund der Finanzkrise eher in Aktien investieren oder eher nicht in Aktien investieren? Und die Frauen, die haben mehrheitlich gesagt, nicht in Aktien investieren, weil es fühlt sich ja sicher an auf der Bank. Hat ja auch Frau Merkel gesagt und Herr Steinbrück. Die Mehrzahl der schlecht ausgebildeten Männer hat das auch gemacht, aber die gut ausgebildeten Männer haben in Aktien investiert. Und was ist passiert? Eine riesige Vermögensspreizung. Die einen haben massiv Geld verloren. Wir haben seit 2016 keinen Zins mehr und immer Inflation. Und die anderen haben durch die Geldschwemme, sind die Aktienmärkte gestiegen und gestiegen, haben extrem viel Geld dazu gewonnen. Und bei den Frauen waren leider sehr wenige dabei, weil sich damals noch sehr wenige mit diesen Themen beschäftigt haben. Und ich hoffe, dass sich das ein bisschen ändert.
Und auch dazu hast du, dein Buch ist ja eine schöne Überleitung über all diese Themengebiete. Du hast jetzt das Thema eben angesprochen, dass Frauen sehr viel auf Sicherheit achten, und das ist, hier geht es ja auch um den Punkt des Selbstwerts. Selbstwert ist ja grundsätzlich ein großes Thema bei Frauen, vor allem was das Finanzielle betrifft, aber gleichzeitig auch, ich habe sehr viele auch Männer kennengelernt, die hierbei vielleicht etwas risikoreicher sozusagen sind vom Verhalten her, aber gleichzeitig der Selbstwert im Bereich Finanzen fehlt, weshalb sie sich in ganz vielen Sachen selbst blockieren. Jetzt möchte ich gerne auf das Thema da eingehen. Wie kann ich den Selbstwert eines Menschen steigern? Vor allem im Bereich bezogen auf Finanzen.
Ich meine, ich weiß gar nicht, ob man das so trennen kann. Selbstwert, Finanzen, Selbstwert so. Ich glaube, Selbstwert ist für jeden Lebensbereich, ob privates oder Arbeit oder Geldanlage, so ganz, ganz wesentlich. Und ich glaube, der erste Schritt ist, sich erstmal bewusst zu machen, worüber man immer wieder stolpert, was so die Punkte sind. Ich persönlich, ich glaube, ich habe früher sehr, sehr stark an meinen Fähigkeiten gezweifelt. Also ich war immer eine super Schülerin und habe alles immer super gut gemacht. Aber immer, wenn ich irgendwie ein Angebot bekommen habe und dachte so, das kann ich nicht. Und ich habe es in der Regel auch nicht gemacht. Also ich war immer frei, war nie angestellt in meinem Leben. Und in den ersten Jahren war das tatsächlich so, dass ich mir gar nicht zugetraut hätte, was man mir da angetragen hat. Oder wenn ich dann mal Stellenanzeigen gesehen habe, da habe ich immer gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann ich ja alles gar nicht. Ich, nach vielen Jahren erfahrene Journalistin, da wurde ein Jungjournalist gesucht, Jungredakteur. Und da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was muss ich da alles können? Woran liegt es? Ich weiß nicht, da muss wahrscheinlich, also erstmal wahrscheinlich traditionell, dass man als Frau immer so auf Zurückhaltung und wie auch immer erzogen wird. Aber ich glaube, da hilft es nur, dass man an sich selber arbeitet. Und das, also ich persönlich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, es hat mir sehr geholfen, zu verstehen, wo Blockaden sind, warum ich immer wieder darüber stolper, warum ich mich immer so wegducke. Ich hätte zum Beispiel vor 10 Jahren nie vor Menschen sprechen können und heute halte ich viele Vorträge. Also ich hätte nie gedacht, ich dachte immer, ich bin Birgit und es gibt Dinge, die kann ich und die andere Dinge, die kann ich nicht. Und die anderen Dinge, die ich nicht kann, das ist eben vor Menschen sprechen, Referate halten, irgendwas erzählen, das kann ich nicht. Da brauchte mich nur jemand schräg anzugucken, also mein Gegenüber. Ich erinnere mich da an die mündliche Prüfung für mein Examen. Da hat mich der Professor angeguckt. Wir saßen zu viert in einer Reihe. Ich hatte die beste schriftliche Vornote und ich war als Letzte dran. Und die anderen wussten schon immer keine Antworten und der wurde böser und böser, saurer und saurer. Und dann war ich dran und ich saß da, ich habe die Frage gar nicht mehr gehört, also vor lauter Nebel im Kopf. Am Ende hatte ich die schlechteste mündliche Note. Das Ganze hat mich 20.000 Mark damals gekostet, weil ich kein Prädikatsexamen hatte und die BAföG-Rückzahlung komplett leisten musste von weit über 40.000 Mark. Aber also mich musste man nur schräg angucken, dann war ich so verunsichert in mir selbst, dass ich irgendwie, also wie hätte ich da große Aufgaben annehmen können? Meine Grundüberzeugung, mein Glaubenssatz war, das ist eben so, ich bin so, das ist Birgit. In dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsschiene, da heißt es immer so, es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen und man muss sich bewegen und die Komfortzone verlassen. Und das sind ja ganz viele Parolen. Und was ist denn, wenn ich es dann einfach nicht kann, wenn ich ewig an mir zweifle? Dann muss ich andere Rezepte, dann kann ich nicht einfach drüber hinweggehen. Dann muss ich mir überlegen, was ist die positive Absicht? Warum hält mich da was zurück? Was blockiert mich denn eigentlich? Was will mir das sagen? Was will mir das mitteilen? Weil ich glaube, dass diese Ängste, die man dann hat oder die Selbstzweifel ja auch immer einen positiven Effekt haben. Man will sich ja vor irgendwas schützen. Und deswegen glaube ich, ist da so ein bisschen Eigenarbeit quasi der erste Schritt, um seinen Selbstwert zu stärken. Das fühlt sich nicht nur für die Geldanlage gut an, sondern für alle Lebensbereiche.
Ich habe in dem Zusammenhang jetzt, wenn du ja eben auch sagst, ich habe einen gewissen Selbstwert und du hast dich auch ständig gesteigert. Ich kenne auch dieses, du wirst dich auch kennen, weil es ganz, ganz oft vorkommt, wie so ein Thermometer, das der Mensch eben hat, in dem Bereich, wie viel darf ich verlangen, wie viel darf ich bekommen für gewisse Aufträge, für gewisse Dinge. Und sobald ich eben dort das Limit erreicht habe, oder wie viel ich auch zum Beispiel verdiene, dass ich dann bei diesem Punkt angekommen bin, ich verdiene immer das Gleiche und irgendwann falle ich eben wieder nach, wenn ich zu viel verdiene, falle ich nach unten, wenn ich zu weit unten bin, steige ich wieder nach oben, aber ich bin immer auf einem gewissen Level. Und erst wenn ich dieses Thermostat nach oben drehe, kann ich auch mehr verdienen. Und wenn ich mehr verdienen möchte, ist für mich immer so die Frage, Vor allem, wenn man jetzt gerade jetzt in der Zeit, wo dieses ganz viele Themengebiete, also ganz viele Leute, junge Menschen auch auftauchen, die über Kryptowährungen sehr, sehr viel verdient haben in kurzer Zeit durch unterschiedliche Anlagen ganz am Anfang. Wann ist genug? Also genug Geld für ein langes Leben. Das ist auch ein Kapitel in deinem Buch drin. Was ist wirklich so ausreichend Einkommen? Was ist so ein Einkommen, dass der Mensch, es gibt ja viele Statistiken dazu, dass sich der Mensch wirklich glücklich fühlt mit diesem Einkommen? Wann habe ich genug Geld?
Das ist auch eine interessante Frage. Ich glaube, das ist auch sehr individuell, wann ich genug Geld habe. Ich weiß nicht, wie bescheiden du bist, aber ich glaube, nach Studien heißt das so, über 5.000 Euro steigert es nicht mehr das Glück. Es gibt aber auch schon jetzt andere Studien, die was anderes sagen. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber du hast jetzt einen sehr breiten, sehr weiten Bogen gespannt von Gehalt und Lohn. Und meine Erfahrung in meiner Branche als selbstständige Journalistin, da sind die Preise einfach immer nur implodiert. Da hast du vor 20 Jahren weitaus mehr für einen Text bekommen, als du heute bekommst, ne? Und da kannst du auch mit Selbstwert nicht viel machen, weil die zahlen alle nur so wenig und weil online eh schlecht bezahlt wird. So, aber in anderen Verhältnissen, wenn du jetzt wenn du fest angestellt bist oder sonstige Aufträge hast, dann musst du einfach für dich auch eine Untergrenze formulieren können. Nein, für den Satz arbeite ich nicht. Was willst du denn erreichen? Also zu welchem Satz bist du bereit, da einzusteigen? Das gibt echt viele, die schreiben Texte für 50 Euro. Never ever. Also das ist so, das muss man sich natürlich auch leisten können. Aber ich glaube, die Jungen haben es frei im Journalismus sehr viel schwerer, weil da wird einfach sehr wenig verdient. Und in anderen Branchen, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, wie man da im Vergleich zu den früheren Jahren verdient. Aber diese ganzen Sonderzahlungen sind ja auch ganz oft weggefallen, ne? Früher gab es dann noch das 14. Monatsgehalt oder das 13. Urlaubsgeld, SAT und ZETA. Und wie man sich da heute aufstellt, das ist, glaube ich, nicht ganz einfach als Berufseinsteiger. Aber das, glaube ich, gilt auch für Männer und Frauen gleichermaßen. Wenn du eine super Qualifikation hast, dann kannst du natürlich immer mehr fordern, weil die Arbeitskräfte sind knapp. Also wir haben ja ganz starken Mangel an sehr gut ausgebildeten Arbeitskräften. Aber wenn du nicht ganz so gut ausgebildet bist, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger auch für Männer, weil es in vielen Positionen einfach nicht so viel gibt. Deine Frage, was brauchst du für ein langes Leben? Das hat ja ganz viele Komponenten. Das ist ja das eine. Bei mir bezog sich das mehr darauf, wenn ich ein Vermögen anlege oder aufbaue über Aktien, über Sparpläne, reicht das aus? Und dann kann man sich ja mal ausrechnen. Dann hast du vielleicht irgendwie 200.000 Euro angespart. Dann rechne dir mal aus, wenn du jeden Monat davon 1.000 Euro zusätzlich zu deiner bescheidenen Rente brauchst, wie lange du damit auskommst. Und da ist die Frage, ob man dann nicht versuchen sollte, doch ein Produkt in deiner ganzen Kombi zu haben, die das lebenslange Rente garantiert, auch wenn Renten teuer sind, weil es keine Zinsen gibt und damit Garantien sehr teuer sind. Da kann man überlegen, aus welchen Töpfen man seine Altersversorgung noch aufsetzen möchte, ob man über betriebliche oder ob man eine Einmalrente abschließt, kurz vor Renteneintritt. Das geht auch, also durch eine Einmalzahlung, dass man quasi tatsächlich nicht auf einmal mit 84, weil man dachte, man wird gar nicht so alt, aber wie viel du im Einzelnen im Alter brauchst, das ist sehr schwierig. Verreist du gerne? Fährst du gerne durch die Weltgeschichte? Bist du eher so ein Spaziergänger in der Eifel, der da seine Freizeit verbringt? Ich glaube, da muss man sich selber einfach wirklich Gedanken machen und möglichst frühzeitig. Also welche Pläne hast du noch? Was willst du noch verwirklichen? Hast du zum Beispiel ein Haus, was du noch umbauen musst? Brauchst du dafür Kapital? Also da gibt es ja so viele Facetten. Da sollte sich jeder rechtzeitig mit beschäftigen.
Birgit, ich glaube, viele dieser Antworten auf die Fragen, die immer wieder auftauchen, gerade zum Thema des Geldes, es gibt ja sehr viele Bücher, die sich damit beschäftigen. Es gibt gerade aus dem Amerikanischen sehr, sehr viel einfache Literatur, die dazu auftaucht. Was ich immer wieder die Schwierigkeit mit diesen Bereichen hatte, bis vielleicht auf ein Buch, das ich jetzt hier auch nennen möchte, ich hoffe, du stimmst mir zu, Der reichste Mann von Babylon, der wirklich auch nicht nur eine schöne Geschichte erzählt, sondern in dem Fall auch wirklich etwas dir mitgibt, sehr, sehr einfach, dass du einfach beginnen kannst, damit überhaupt zu arbeiten oder darüber nachzudenken, egal wie wenig du hast oder wie viel du hast. Ist dein Buch wirklich ein Buch, wo ich sagen kann, es geht auf dieses Thema des Geldes ein, betrachtet es unterschiedlichen Blickwinkeln und gibt auch selbst einem eben tatsächlich ein paar Werkzeuge in die Hand, um tatsächlich damit zu beginnen, auch was zu tun. Also möchte ich dir danken für dieses Buch und ich kann es noch einmal empfehlen. Just Money von Birgit Bettjan, ein sehr, sehr tolles Buch im Bereich Finanzen. Birgit, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dieses Interview.
Gerne.
Das war der Bewusstleben, Bewusstlesen Podcast. Wenn du mehr hören willst, abonniere und teile diese Folge und erhalte mehr Stories und Inspirationen.